Hier spricht der Zimmerservice. Was wünschen Sie?
Popcorn. Popcorn zum Frühstück.
Freudigst kann ich heute berichten in dieser Folge, dass mein Halloween-Kostüm, beziehungsweise das Halloween-Kostüm von mir und meinem Partner noch von anderen Leuten, denen ich es geschafft habe, zuerst ein Bild zu zeigen, erkannt wurde. So.
Also der dieses Tim Mal war Zeuge. In der richtigen Reihenfolge, ja. Ich hatte gar keine Gelegenheit, es überhaupt zu erkennen, ne? Das muss man ja nochmal gesagt haben. Du hast mich einfach ins Blaue gefragt. Was waren wir denn?
Ja, es war vielleicht ein bisschen dumm. Vielleicht hat mich das noch ein bisschen verfolgt, nachdem ich mir die Stelle aus dem letzten Podcast auch ungefähr 20 Mal angehört habe zum Schneiden. Aber die Folge hat es rausgeschafft, tatsächlich. Und ich habe sie geschnitten. Und es ist noch nicht ganz Weihnachten, als die Folge released wurde. Also alles erfüllt auf der To-Do-Liste.
Wohl richtig. Ja, damit kann man dann wohl sagen, dass wir jetzt bei unserer nächsten regulären Folge sind und damit guten Tag und herzlich willkommen zu Popcorn zum Frühstück.
Ich wollte jetzt sagen Hallo Tim, aber irgendwie passt es jetzt nicht. Hallo Tim, hallo Kanna, da sind wir wieder in der neuen Folge.
Ja, richtig. Ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, wie wir heißen. Wirklich kündigen nicht mehr an, wer wir sind.
Ja, wir haben ja
unsere Stimmen sprechen für uns.
Ja, wir haben ja tatsächlich den Vorteil, dass wir hinreichend unterschiedliche Stimmen haben. Dadurch, dass du ein Mann bist und ich eine Frau und unsere Stimmen eindeutig zuordnbar sind.
Dass du das nochmal so klar dargestellt hast, ja, den Unterschied zwischen uns beiden.
Ja, ich wollte halt sagen, kein gleichgeschlechtlicher Podcast, wo es ja doch ab und zu Verwirrungen kommt. Und da sind wir schon wieder in der ersten Abschweifung für heute.
Das ist richtig.
Lass uns in die Trailer-Dusche starten, würde ich sagen, oder?
Wobei wir heute Trailer- und Teaser-Dusche sagen müssen, weil der erste Film, der da steht, in unserer lustigen Notiz, Liste, ja, also.
Viel hat man nicht
das
gesehen.
Das ist schon Teaser fast nett.
Ja, also wir beziehen uns hier gerade.
Jetzt können wir die Podcast-Zuhörer rätseln lassen. Man sieht rote Schuhe einen Flur hochlaufen und dann pennt die Kamera langsam nach oben. Was ist es wohl für ein Film? Rote High Heels vielleicht. Oder gehen die schon als High Heels durch oder sind das nur Schuhe mit höherem Absatz? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus.
Ich bin 90% meines Lebens in Barfußschuhen unterwegs. Für mich ist alles, was eine Sohle hat, schon High Heel.
Ja.
Naja, gut, dass das jetzt auch die Welt weiß. Ja, wir haben uns den Teaser zu Der Teufel trägt Prada Teil 2 angesehen. Jetzt dann knappe 20 Jahre nach dem ersten Teil kommt da Teil 2 und man sieht genau genommen gar nichts, außer dass Meryl Streep und Anne Hathaway wieder dabei
Aufzug
sind.
Aufzug fahren?
Ja. Und wohl schon wieder so da in dieser Modemagazin-Redaktion irgendwo zugangen sind, würde ich sagen.
Ja, Runway oder so heißt das Magazin, glaube ich.
Ja, das könnte sehr gut sein.
Ich das richtig gelesen habe. Ich weiß auch nicht, ob das im ersten Teil wahrscheinlich dann auch schon das war.
Ich denke schon.
So lange her, dass ich den Film gesehen habe, dass ich mich nicht mehr entsinnen kann. Kann sich ja nun jeder denken, dass das Ganze auf der Vogue aufsetzt und auch auf der Dame, die da diese Zeitschrift über die Jahre geprägt hat. Ich weiß nicht, hat die nicht irgendwie aufgehört?
Oh du, ich bin da gar nicht drin, leider.
Ja, du wirst es kaum glauben, ich auch nicht so richtig.
Ja.
Gucken wir mal, was der Wikipedia-Artikel spricht. Du kannst gerne überbrücken, solange ich scrolle und lese.
Ja, ich meine, also ich finde es schon mal positiv zu bemerken, dass Meryl Streep und Anne Hathaway immer noch dabei sind. Ich glaube, der Film hätte ansonsten halt auch nicht gezogen. Ich bin gespannt, wie viel der ziehen wird, aber wahrscheinlich wird da die Nostalgie wieder ein bisschen reinkicken. Er kommt auch erst im Mai 2026 raus, zumindest in den US-amerikanischen Kinos. Das ist dann wieder die Frage, wann wir in Deutschland den Film dann zu sehen kriegen.
Meistens ja ziemlich nah dran, beziehungsweise
inzwischen,
meistens sogar einen Tag früher, weil bei uns die Filme am Donnerstag released werden. Und entweder ist unser Release-Tag da einfach einen Tag früher oder uns kommt die Zeitverschiebung zugute. Ich weiß es immer nicht hundertprozentig.
Das weiß
aber
ich auch nicht.
Ich habe in der Zwischenzeit übrigens auch meine Recherchearbeit beendet und kann jetzt sagen, ich hatte recht. Sie hat tatsächlich von 1988 bis 2025, das sagt doch kein Mensch, hören, 2025 hat sie bei der Vogue den Posten der Chefredakteurin inne gehabt.
Okay.
Es war jetzt auch die massiv komplizierteste Art und Weise, diesen Satz auszuformulieren, naja, die mir in den Sinn gekommen ist.
Das ist okay. Das Schlimme ist, wir hatten heute gar nicht vor, eine kurze Folge aufzunehmen. Also vielleicht ist das die große 3-Stunden-Folge, die wir heute produzieren. Wir wissen das noch nicht.
Ja, man wird sehen. Dann machen wir schnell weiter mit Hoppelhasen. Lässt zumindest der Name vermuten, aber es sind keine Hoppelhasen, sondern Biber.
Was war das für eine Überleitung?
Die Überleitung mit dem Hammer.
Die hopperigste Überleitung. Es wird nicht besser.
Hoppeligste.
Ja, eben nicht. Ja. Passt schon.
Ja, aber fast. Ist ja nah genug dran. Überleitung erfolgt.
Hoppers.
Und erfolgreich abgeschlossen.
Wir haben uns den Trailer zu Hoppers angeschaut.
Warum heißt der Film Hoppers?
Ich habe kurz recherchiert und das ist ja, ich glaube, es ist kein Spoiler, weil wir haben den Film ja noch gar nicht gesehen, aber das ist ja so eine Body-Switching-Comedy so ein bisschen, wo quasi sich die eine Studentin in das Gehirn eines Biebers oder in den Körper, ihr Gehirn in den Körper eines Biebers transferiert und somit du Brain-Hopping hast
betreibst.
Oder Körper-Hopping, I guess. So, ja.
Der hat bestimmt im Deutschen irgendeinen komplett anderen Titel, weil das funktioniert fürs deutsche Publikum dann nicht.
Weiß ich nicht.
Also das funktioniert wahrscheinlich schon fürs englischsprachige Publikum nicht.
Ja,
diese geistige Transferleistung. Nun gut.
Ich habe das auch nur gewusst, weil das irgendwo im Wikipedia-Artikel in dem Nebensatz stand. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht gecheckt. Aber da dachte ich mir dann, ergibt Sinn irgendwie.
Ja.
Anyways, so ganz wichtig, habe ich aufgeschrieben in die Notizen, cute. Der ist ganz doll süß. Ich finde den Trailer so süß. Ich finde diese Biber, wie die animiert sind, dass die auch so fuzzy sind. Ich finde das so süß. Da wird
damit die Render-Farm richtig zum ins Schwitzen kommt und rauchen muss für die ganzen Haaranimationen und Simulationen.
Ja, das wird toll. Und da wird bestimmt auch ganz doll viel Geld mit Merch gemacht werden, wenn du dir dann so ein Biber-Kuscheltier kaufen kannst.
Vermutlicherweise, ja.
Ich bin die Erste, die mir so ein Biber-Kuscheltier kauft. Ja, auf den Film habe ich schon Bock. Der sieht lustig aus.
Nett aus, ja.
Und
vielleicht auch noch ein kleines Detail, ist ein Pixar-Film. Ne? Also wie viel auch immer das heutzutage noch zu bedeuten hat, weil es hat ja die letzten Jahre, waren ja eher andere Animationsstudios vorne im Gegensatz zu Pixar. Muss man ja wohl so festhalten. Ja,
mein Geld wird vorhanden sein, die Haare da gut zu rendern. Also,
das ist dein einziger wichtiger Punkt. Die Haare müssen gut aussehen.
Ich möchte flauschige Biber sehen. Das ist alles. Die sehen schon super süß aus. Ich bin, keine Ahnung, ich habe schon ein bisschen Lust auf den Film. Ich fand der sieht halt süß aus und ich glaube, der hat auch einen guten Humor, so von dem, was man bis jetzt gesehen haben. Oder einen Humor, der mich persönlich anspricht, würde ich sagen.
Hattest du dich schon darüber geäußert, wann der rauskommen soll?
Nee, das hätte ich jetzt noch gemacht, wenn du nicht auch nochmal sagen willst, dass die Biber süß sind.
Nee, alles cool. Sag, wann er rauskommt.
Okay. Er kommt in den USA am 6. März in die Kinos und für Deutschland stand er bis jetzt nur März 2026. Als potenzieller Release, aber ich schätze mal, das wird dann auch Anfang März der Fall sein, dass der in die deutschen Kinos kommt. Und dann gucken wir mal, ob wir den im Kino anschauen oder ob das so ein Sofa-Film wird. Ich weiß es noch nicht ganz, aber ich habe schon Lust, den zu sehen.
Ja, also ich werde mir den auch angucken, aber müssen wir mal sehen.
Wie
genau, exakt. Ich meine, es ist ja Disney Plus dann wahrscheinlich auch wieder relativ zeitnah dann da, so wie sie es eigentlich jetzt in der letzten Zeit immer gemacht haben. Ist ja nicht mehr so, dass du ein Dreivierteljahr warten musst, bis der Film dann irgendwann mal als Video-on-Demand-Titel verfügbar ist.
Ja, ich glaube, der nächste Trailer, den wir geguckt haben, ist schon ein krasser Gegenentwurf dazu, würde ich
durchaus
sagen.
Durchaus, ja.
Da habe ich seltsam als Adjektiv aufgeschrieben.
Ja, good luck, have fun, don't die.
Mhm.
Tja, was ist das? Ein futuristisches Sci-Fi-Zeitreise-Dingens. Und das, was man dem Trailer wohl so entnehmen konnte, ist die Welt in den Abgrund gestürzt aufgrund des Versackens der Menschheit in AI und VR und sonst was für Dingen. So hatte ich es zumindest interpretiert. Ob ich damit recht habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht in die Richtung. Und Sam Rockwell da vermutlicherweise in der Hauptrolle reist wohl zurück in die Vergangenheit, um die Menschheit zu warnen vor ihrem Untergang und kommt dann zu einem Diner an, in so einem absolut disheveled state sozusagen und sagt, wie startet er rein? Ich glaube, das ist kein Überfall. Ich will euch nur warnen.
Oder? Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Ja, der sieht auf jeden Fall spannend aus. Wir werden
Ja, ist ein bisschen wild.
Sehen. Ja, gut.
Genau, es läuft dann schon an Mitte Februar vermutlicherweise.
Ja.
Kommt der, ist vom Regisseur, der auch die ersten drei Fluch der Karibik-Teile gemacht hat. Und ja, der hat jetzt seit 2016 keinen Film mehr gemacht.
Ach, krass.
Sehen. Lassen wir uns überraschen. Sah
interessant
aus.
Sieht auf jeden Fall spannend aus. Und dann, nachdem wir jetzt eh schon in der Sci-Fi-Richtung sind, haben wir noch, ja, quasi nochmal einen zweiten Trailer.
Einen
also
Hard Sci-Fi-Streifen.
Ja. Und zwar mit Project Hail Mary. Da hatten wir ja schon ausführlichst im Podcast
drüber
geredet.
Ja, wir geben uns Mühe, jetzt nicht wieder eine halbe Stunde drüber zu reden.
Ja, crazy, wie viel der Trailer vorwegnimmt.
Ja, also nimm die beiden Trailer zusammen und gefühlt hast du den gesamten Film einmal erzählt gekriegt. Ich meine, das
also
ist vielleicht
ist
auch nicht ganz fair, weil wir haben natürlich das Buch im Hinterkopf. Wir können die Puzzlestücke zusammensetzen, die einem davor geworfen werden.
Ja, wenn ihr Bock auf den Film habt und
guckt den blind.
Ja, schaut euch nicht die Trailer an. Ich würde die Trailer wirklich nur empfehlen, wenn man das Buch schon gelesen hat.
Genau.
Ja. Nee, sag mal einfach, wir sagen jetzt auch nichts weiter dazu und äußern uns dann erst wieder im März. Das heißt, ihr hört es dann schätzungsweise Ende nächsten Jahres. Nee.
Ja, kommen bestimmt noch drei Trailer, über die wir reden müssen. Eins sage ich aber zum Trailer noch. Oh, da habe ich rot übersteuert, da habe ich mich verausgabt, scheinbar stimmtechnisch.
Jetzt schon.
Ja, die ausgewählte Mucke im Trailer ist wirklich, wirklich gut gewesen. Muss ich einfach so festhalten. Aber das reicht auch schon. Guckt euch den Trailer trotzdem hinein, auch wenn ich euch jetzt gerade im Endeffekt gesagt hat, Mensch, war die Musik gut.
Erst den Trailer angucken, nachdem ihr dann den Film im Kino gesehen
habt. Oder lest das Buch und guckt euch dann die Trailer an. Es ist ja noch genug Zeit, bis der rauskommt.
Oder hört das Hörbuch.
Ja,
also
auch
es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Wir raten vom Trailer ab.
Ja.
Und damit können wir hier nochmal einen
beim Vaterschaftstest übergehen.
Ja. Zu meiner großen Recherche. Es sind viel zu viele Notizen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen zügig rübergebracht. Die Folge schneidest ja dann du. Also ist das jetzt ab jetzt.
Hast du das jetzt schon so festgelegt? Weiß ich noch nicht, ob ich dazu stimme.
Ich
hol mir mal was zu trinken. Du erzählst jetzt deine halbe DIN A4-Seite Notizen.
Bring
dann gleich wieder da.
Nein, du musst mir ja hier spiegeln, ob das so Sinn ergibt, was ich erzähle oder nicht.
Ich versuch's.
Also zuerst. Ganz große Spoilerwarnung nochmal zu One Battle After Another. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung zu dem Spoiler-Part aus der letzten regulären Folge, wo ich
also
ja angekündigt...
Also wieder Spoilerwarnung? Und eigentlich ist auch schon das ganze andere Spoiler dafür gewesen. Wir werden das natürlich wieder entsprechend markieren in den Shownotes und den Kapitelmarken.
Ja, wunderbar. Das ist immer so schön, wenn man hier im Podcast über irgendwas redet und sich dann denkt, ja, das ist das Problem von meinem Zukunfts-Ich. Wunderbar.
Ja.
Aber so kommen wir in die Gegenwart zurück. Also wie gesagt, große Spoilerwarnung für den Film One Battle After Another. Und ich werde jetzt mal so ungefähr da ansetzen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, weil wir hatten drüber geredet über den Vaterschaftstest und dieses kleine lustige Kofferlabor, was Sean Penn da in seiner Rolle als Colonel Lockjaw dabei hatte, um quasi zu testen, ob er der Vater von der Willow, so hieß sie doch, oder? Ja. Ich glaube, ist. Und wir hatten uns ja ein bisschen drüber unterhalten, wie realistisch das ist oder nicht. Und ich habe jetzt nochmal mir extra die Broschüre von diesem netten Gerät, was du mir da letztes Mal zugeschickt hast, angefordert.
Ja, bist jetzt auf der permanenten Mailing-List von diesem Unternehmen, richtig?
Ging auch nur über meine Arbeits-E-Mail-Adresse. ich werde Updates geben, wie viel Werbung ich da jetzt noch erhalte von diesem Gerät von dem Bento Lab. Auch, witziger Name, wie so eine kleine Bento-Box hat man das dann dabei.
Willa, mit A am Ende.
Willa, okay. Ja, Willa. Dann halt so, ne? Danke fürs Nachgucken.
Bitte.
Genau. Dieses Bento Lab, das ist eigentlich schon ganz cool, weil du hast wirklich so ein kleines Labor in so einem Koffer und kannst da so DNA-Tests machen und quasi on-site laufen lassen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die das so schwerpunktmäßig für Vaterschaftstests einsetzen, um das dann so wie gezeigt zu machen, aber so für, um so Tier- oder Pilz, irgendwie hatten die viel mit Pilzen in ihrer Broschüre, Tier- oder Pilzspezies zu identifizieren quasi, ist das eigentlich ganz cool. So ein Ding kostet $1,600 bis $2,000, je nachdem in welcher Ausführung du das haben möchtest. Geht eigentlich voll vom Preis her dafür, dass du da schon ziemlich viel so Klimbim drin hast.
Ja,
und
ein neues iPhone Pro mit mehr als 256 GB Arbeitsspeicher kostet auch schon so viel.
Ja, Also ich find's krass. Ich find's auch super cool, dass es das gibt. Ich habe in meiner Recherche auch mehrere Reddit-Threads gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wie realistisch denn da das ist, was uns im Film gezeigt wurde, beziehungsweise ob das überhaupt stimmt oder ob die Schlüsse, die Jean Penn da gezogen hat, überhaupt die richtigen waren. Und ich fand's sehr spannend. Also der Konsens in den Threads, die ich gelesen habe, war schon, dass das hier, wie ich letztes Mal ja auch schon ein bisschen gesagt habe, schon ziemlich gut gemacht ist, von dem, wie Sachen gemacht werden und ja, was da gemacht wird. Und der Punkt, an dem man sich dann nicht einig war oder was quasi der Diskussionsbestandteil war, war dann, ob denn Jean Penn diesen Test richtig ausgewertet hat oder quasi in der Zeit oder mit den Möglichkeiten wirklich auswerten konnte. Und dann nochmal die Frage dahinter, ist dieser Film quasi ein Paralleluniversum, wo das halt so funktioniert? Also quasi so diesem Film die Fantasy-Komponente, ja Fantasy, es ist ja kein Fantasy-Film, sondern der ist ja schon in der realen Welt quasi gebased. Aber einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Film, das ist ein anderes Universum, da funktioniert das so. Fand ich eine spannendere Ansicht.
So ein bisschen Suspension of Disbelief ist ja dann bei vielen Filmen trotzdem notwendig, ne?
Ja, schon. Aber in dem Fall hätte ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Aber es stimmt schon, das ist eigentlich eine coole Betrachtungsweise. Das zum einen. Und zum anderen wurde halt dann auch diskutiert, ob das potenziell falsche Ablesen dieses Tests vom Regisseur so geplant war. Also, keine Ahnung, will man uns hier direkt sagen, dass der Colonel Lockjaw da in dieser Szene einfach zu aufgeregt war, um das richtig abzulesen? Stimmt das gar nicht? Ist Willa wirklich seine Tochter oder nicht? Wissen wir das oder nicht? Und wurde uns das wissentlich verschwiegen, dass sie es nicht ist? Fand ich irgendwie nochmal so eine ganz coole Betrachtungsweise des Ganzen. Also ich war von meiner eigenen Recherche ein bisschen fasziniert. Was man dazu noch sagen kann, auch ganz interessant, ganz grob gesagt, so die, ja, wie das so dargestellt war, wie schon gesagt, relativ gut. Die Auswertung wäre allerdings wohl ein bisschen komplizierter als das, was wir da gesehen haben. Und vom zeitlichen Aspekt her würde das wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, da zu einer Conclusion zu kommen, ob sie jetzt seine Tochter ist oder nicht. Was angemerkt wurde in dem Reddit-Thread war unter anderem, dass hier auch manchmal ohne Flüssigkeit pipettiert wurde. Aber wir hatten immerhin Pipettenspitzen, das, was man da so vorne auf das Ding draufsetzen kann. Was dann angemerkt wurde, war, dass teilweise das nicht zu sehen war, ob die Pipettenspitze gewechselt wurde. Das ist auch immer ganz wichtig im Labor, wenn du arbeitest, um keine Kontamination zu erzeugen, dass deswegen hast du so diese Wegwerfdinger unten drauf, kannst es auf deine Pipette drauf machen, kannst da Flüssigkeit einfüllen und schmeißt die dann direkt danach weg. Das war auch ein Ding, ob da absichtlich oder unterbewusst von Colonel Lockjaw eine Kontamination stattfand. Und nur dadurch, dass quasi dann seine DNA in beiden Proben drin war, es zu diesem positiven Ergebnis kam. Und was auch angemerkt wurde, was auch ein ganz großes Ding ist, dass der seine kleinen Vials, seine kleinen Behälter mit der Flüssigkeit gar nicht beschriftet hat. Und wenn du dann einmal die Zentrifuge laufen lässt, nobody knows.
Ja, er hat einfach den Kopf ganz schnell mitbewegt.
Ich glaube auch. Also, keine Ahnung, fand ich ganz witzig. Ich glaube.
Der ultimative Hütchenspielertrick.
Ich glaube, das reicht auch an der Stelle. Ich hätte jetzt auch noch vorbereitet, wie das Ganze so funktioniert, aber ich glaube, das ist nicht so relevant an der Stelle. Sonst geht die Folge wirklich noch länger. Außer es interessiert dich gerade brennend, wie das denn funktioniert.
Ich bin unschlüssig.
Also, okay, ich versuche das in 3 Sätzen zusammenzufassen.
Klingt nach einem guten Kompromiss.
Ja, das wird jetzt furchtbar. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht zu sehr in dem Thema drin. Es basiert auf dem, wie ich das verstanden habe in meiner Recherche. Und wer da tiefer einsteigen will in das Thema Vaterschaftstests oder allgemein, man sagt auf Deutsch immer Vaterschaftstests, ne? Ach so, oh Gott. Was war das für ein Gedankenfurz? What the fuck? Deine Mutterschaft muss so selten testen, passt schon.
Das ist so in der kargen Theorie richtig.
Ich habe jetzt gerade halt gedacht, wenn du so ein Kind findest und dann musst du, also es gibt ja auch Situationen, wo du dann rausfinden müsstest, wer die Mutter ist. I guess. Wenn, keine Ahnung, egal. Das war jetzt ein ganz komischer.
Wenn es abhanden gekommen ist, ja. Ja.
Das war jetzt nochmal ein Umweg mal wieder. Auf jeden Fall, pass auf. Du hast quasi deine DNA-Sample also du nimm, der hat ja da auch so, ich glaube, aus dem Mund, wie beim Corona-Test, irgendwo halt ein bisschen DNA aufgesammelt. Und was du dann machst, ist, dass du dafür sorgst, dass du quasi eine größere DNA-Menge hast, also die Menge alleine, die du da quasi mit diesem Wattestäbchen oder so aufnimmst, die reicht für die Analyse nicht. Deswegen gibt es die PCR, die Polymerase-Kettenreaktion oder auf Englisch Polymerase Chain Reaction, die dann quasi Kopien erstellt von dem DNA-Sample, was du genommen hast. Und dann, was man da auch sieht in dem Film, ist diese Gel-Elektrophorese, also wo du auf diesem, es sieht aus wie ein Bildschirm, diese Banden da wandern hast, je nachdem, wie gut du dich jetzt noch an den Film erinnerst.
Ja, doch, ich habe vorhin noch ein Bild gesehen davon.
Ah ja, ja, genau. Und das ist aber kein Bildschirm, sondern das ist so ein Gel quasi, zum Beispiel aus Agarose. Und da kannst du dann so dein aufgeschlossenes Sample in so einzelne, wie so Taschen ist das, reinpipettieren quasi, was man, glaube ich, auch
so, das ist
gesehen
ja die Frage,
hat.
Agarose, ist das einfach so ein bisschen sowas wie Gelatine, nur aus Agar-Agar oder was?
Ja, irgendwie sowas. Also es ist quasi so ein Gel mit kleinen Zwischenräumen drin, durch das die DNA-Fragmente, die du hast, so wandern können. Und dann ist es so, dass die DNA negativ geladen ist. Deswegen kannst du quasi an dieses Gel Strom anlegen. Und dadurch, dass die DNA negativ geladen ist, wandert die DNA Richtung Pluspol, Richtung Anode. Und jetzt ist es so, dass je nach Größe dieser DNA-Fragmente...
So schön festgehalten für die Doofen, was die Anode ist.
Ey, du, keine Ahnung. Du weißt nicht, wie oft ich im Labor stehe und mir denke, okay, die Anode. Zur Anode wandern die Anionen. Anionen sind negativ geladen. Dann ist die Anode der Pluspol. Also
ja,
keine Ahnung.
Ich verstehe das voll und ganz. Es ist ja auch Minuspol und Pluspol sind auch einfach so viel eingängiger als die anderen zwei Begrifflichkeiten. Das ist halt einfach mal Fakt. Wir neigen halt als Menschheit dazu, gerade im Fachbereich Sachen erheblich komplizierter zu machen, als sie eigentlich sein müssten.
Ja, das stimmt wohl. Ja, keine Ahnung. Am besten man hat so eine Konvention für sich selber, was jetzt das rote und was das schwarze Kabel ist und dann passt das schon. Auf jeden Fall wandert die DNA dann zur Anode und eben je nachdem, wie groß diese DNA-Fragmente sind, wandert das halt unterschiedlich schnell. Und dadurch hast du dann so diese verschiedenen Banden, diese verschiedenen Striche auf dem Gel. Und je nachdem, wie viel von dem Ganzen vorhanden ist, hast du auch dickere oder dünnere Banden. Und dann kannst du halt quasi die DNA-Fragmente von verschiedenen Personen miteinander vergleichen und danach Übereinstimmungen suchen. So, und das waren jetzt viel mehr als drei Sätze, aber...
Das ist richtig.
Ja. Ja, auf einem Artikel stand auch noch, dass so die Analyseergebnisse von Vater, Kind oder eventuell der Mutter allein nicht so viel Aussagekraft haben, ohne noch eine statistische Auswertung dazu mit speziellen Datenbankprogrammen. Und da hat man ja auch, weiß ich nicht, so früher im Fernsehen, also früher im Nachmittagsfernsehen gab es doch gefühlt ganz viele Shows, wo dann so die Vaterschaft von irgendwem getestet wurde.
Ja.
Und da kriegt man das doch auch immer so in einer Prozentangabe. Also meistens waren das dann immer so 99%, aber das stimmt schon. Irgendwie kriegt man das immer in Prozent. Ja, so oder so, das war meine große Vaterschaftstestrecherche. Die können wir jetzt an der Stelle auch beenden. Außer du hast noch spezifische Fragen, die ich dir nicht beantworten kann.
Du, gerade nicht.
Einmal komplett überfordert, aber wenigstens haben wir geklärt, dass die Anode der Pluspol ist. So.
Ja, du bist dem Bildungsauftrag des Podcasts nachgekommen.
Aber jetzt wird nur noch Blödsinn geredet.
Ab zu den Verschwörungstheorien.
Verschwörungsmythen, sagt man da, soll man sagen.
Verschwörungsmythen, warum das denn?
Naja, weil
die Theorie dem Ganzen zu viel Credibility gibt, oder wie?
Ja, tatsächlich.
Ja, okay, guck, ich hab's mir selbst erschließen können. Mensch!
So schlau heute, alle miteinander. Also man soll tatsächlich Verschwörungsmythen sagen, um dem Ganzen halt so jegliche Glaubwürdigkeit abzuschlagen.
Okay.
Aber ja, damit habe ich jetzt auch die Überleitung kaputt gemacht. Wunderbar. Wir möchten reden über Bogonia.
Vom Griechen.
Ja.
Hat man neulich, glaube ich, in der Trailer-Dusche erst.
Ja, das dürfte auch erst die letzte reguläre Folge gewesen sein.
Wir haben überhaupt keinen Versatz beim Release der Folgen.
Ah,
gar nicht.
Nee. naja, komm, es war schon mal schlimmer.
Also. Ist richtig. Wir sind gerade relativ consistent overall.
Ja.
Kann man nichts sagen.
Ja, genau. Wir haben uns Bogonia im Kino angeschaut. 118 Minuten war der lang.
In einem Saal, der unfassbar unbequem ist.
Ja.
Das geht mir jedes Mal wieder auf den Sack. Aber gut.
Naja, ich hatte auch keine Armlehne. Die wurden beide einfach benutzt von den Menschen, die neben mir saßen. Also saß ich 2 Stunden ohne Armlehne in diesem Film. Aber ja, wollte ich nur nochmal angemerkt haben, um die Kino-Experience genauer zu beschreiben. Nee, genau. Wir haben einen Film von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone und Jesse Plemons. Die hatten wir ja bei der Trailer-Besprechung, glaube ich, auch schon erwähnt. Und im Trailer wurde da ja schon gezeigt, dass Emma Stone gekidnappt wird und dann von Jesse Plemons angeschrien wird, dass sie doch endlich bitte zugeben soll, dass sie ein Alien ist. Und genau das passiert überraschenderweise auch im Film.
Unglaublich. Unglaublich.
Ja, und wir hatten ja schon gesagt, der Film beschäftigt sich so mit dem Thema Verschwörungsmythen. Ist auch wieder in mehrere Kapitel quasi eingeteilt. Das macht Yorgos Lanthimos ja öfters mal. Und es wird dann tatsächlich von Kapitel zu Kapitel, in Anführungszeichen, intensiver. Ein Schauspieler ist auch noch hervorzuheben. Und zwar hat Jesse Plemons in dem Film einen Cousin, der so quasi, ich möchte sagen, ein bisschen so sein Gehilfe ist oder so. Und zwar ist das sein Cousin Don ist die Rolle und gespielt
Cousin
wurde der
Don. Ja.
Ja, gespielt wurde er von Aiden Delbis, der tatsächlich mit dieser Rolle sein Debüt hatte und es auch unglaublich gut gemacht hat und dann diesen Don verkörpert, wo anscheinend Yorgos Lanthimos auch auf jeden Fall eine neurodivergente Person dafür haben wollte und genau, dieser Aiden Delbis ist auf dem Autismus-Spektrum, genauso wie seine Rolle Don und ich fand, das hat sich hier alles, also die 3 Schauspieler haben sich richtig gut zusammengefügt, weil es sind ja doch die 3 Personen, die wir eigentlich die ganze Zeit auf dem Screen sehen. Da sind dann schon noch so, ja, andere Leute mit dabei, aber hauptsächlich ist der Film schon irgendwo ein mehr oder weniger ein Kammerspiel, wo Emma Stone, Jesse Plemons und Aiden Delbis so
ja.
In einem Haus rumsitzen.
Das ist richtig.
Mehr oder weniger freiwillig.
Das wird erst zum Ende des Films hin so ein bisschen offener.
Ja.
Sag ich mal. Und jetzt machen wir vielleicht auch mal einen Spoiler-Tag auf.
Ja, okay. Sehr gut.
Spoiler!
Das werde ich, wenn ich die Folge schneide, rausschneiden und dann werden wir das vor jeden Spoiler-Warnung.
Tut ja keinen Zwang an.
Ja.
Ja. Ich sage nur so viel. Ich hab's im ersten Drittel oder wahrscheinlich sogar noch früher gewesen, habe ich es einfach gecallt, was passieren wird am Ende des Films.
Aber war ein cooler Twist. Ich fand's richtig gut. Ich habe auch damit gerechnet, aber ich fand's gut.
Ja, wir können ja jetzt auch offen drüber reden.
Ja,
ne? Spoiler-Tag ist ja am Start hier, ne?
Ja.
Natürlich ist sie tatsächlich ein Alien.
Das ist schon cool. Aber man weiß, also es
und
wird
und die Haare
erst
sind tatsächlich
so
Antennen, so ungefähr. Meine Güte, ey.
Also, der Witz an dem Film ist, dass man so über den Film hinweg denkt, man diese Teddy, glaube ich, ne? Ja, Teddy, die Rolle von Jesse Plemons ist so komplett abgedriftet in Verschwörungsmythen und ist da so richtig tief drin, hat sich da so alles Mögliche an Background über diese Alien-Spezies und deren Schiff und alles so überlegt und man sieht das immer wieder nur und denkt so, okay, der ist komplett irgendwo abgedriftet und am Schluss hatte er halt einfach so komplett recht und alles, was
am Ende waren es Verschwörungsfakten.
Um Gottes Willen. Ich fand es schon witzig. Der hat Spaß gemacht, der Film. Also der war auch an manchen Stellen sehr, sehr brutal. Da habe ich kurzzeitig auch mal nicht hingeschaut. Aber der hat mir schon gefallen. War halt wieder ein klassischer Yorgos Lanthimos, so würde ich sagen. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen besser bewertet als du.
Ich habe den aber noch, glaube ich, relativ gut bewertet. Also das ist jetzt kein Ausnahmefilm für mich gewesen, wenn du so willst. Aber der war schon passabel und gut.
Ich hatte schon sehr viel Spaß. Ich fand es auch super cool, wie auf diesen Schnittbildern von den einzelnen Kapitelmarken die Erde einfach immer flacher wurde.
Ja.
Oder der Winkel
sich gemacht.
So.
Das ist schon wieder gemacht. Schnittbilder.
Ja, aber Kapitelmarker, Trenner, was auch immer. Ja, ist okay. das weiß jetzt auch niemand, weil das mit den Cutscenes hat es gar nicht geschafft in den neuen Podcast-Trailer und der ist auch gar nicht online. Ja, seitdem ist es jetzt ein Insider. Ist auch immer gut, in einem öffentlichen Podcast Insider zu haben, dass ich zu oft die deutschen Worte verwende und der Tim eher der Verfechter der englischen Sprache ist.
Das ist, war damit jetzt nicht gemeint, aber ich finde dieses Wort Schnittbilder, das ist das reißt mich raus irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ah ja, naja.
Das klingt zu deutsch, weißt du, was ich meine? Es ist so
zu hochgestochen.
Nee, nicht mal. Irgendwie triggert es mich einfach.
Okay. Naja, dann werde ich das in nächster Zeit möglichst oft verwenden.
Ja, ich bitte drum.
Und das ist schon die perfekte Überleitung zu dem, was man vielleicht noch zu dem Film sagen kann. Denn dieser Film ist tatsächlich ein englischsprachiges Remake eines bereits existierenden Films. Und zwar eines koreanischen Films aus dem Jahr 2003. Save the Green Planet heißt der. Und ist im Moment tatsächlich, wie wir recherchiert haben, auf Amazon Prime im Abo enthalten. Da hattest du schon gesagt, da war Amazon wahrscheinlich schlau und hat sich die Filmrechte da möglichst schnell gesichert, nachdem jetzt Bugonia rauskam. Und mal gucken. Ich bin da vorhin mal kurz durchgeskippt. Man sieht natürlich, dass der Film von 2003 ist. Die Handlung scheint grundsätzlich dieselbe zu sein, außer dass hier quasi wir keine... Ja, ist Emma Stone die Hauptrolle? Die weibliche Hauptrolle. Aber, also sie entführen keine Frau, sondern halt einen Dude. So.
Ja.
Aber ansonsten sah das relativ ähnlich aus von der Handlung her. Und man sieht halt, dass der Film von 2003 ist. Aber mal gucken, vielleicht.
Ja, wir können uns, nachdem ich jetzt gerade parallel ein bisschen gegoogelt habe, wir können das Ganze noch komplizierter machen mit den Schnittbildern, Cutscenes und sonstigen. Die präzise englische Entsprechung von Schnittbildern ist anscheinend eher B-Roll, also so
eine Zusatz, zweite Rolle.
Zings, was du irgendwo so reinschneidest, irgendwie, um einfach ein bisschen was das Bild interessant, also oder die ganze Szene interessanter zu gestalten. Und die tatsächliche richtige Gegenüberstellung sozusagen mit zu dem, was du meintest, wäre eher die Zwischensequenz sozusagen statt dem Schnittbild.
Ah, okay.
Und die Zwischensequenz ist dann auch die klassische Cutscene sozusagen. Scheinbar wird es so verwendet.
Also habe ich einfach komplett falsche Worte verwendet. Ist das, was du mir sagen willst? Dass nicht mal mein deutsches Wort gestimmt hat.
So kann man das interpretieren, aber ich habe es ja auch sehr wörtlich übersetzt in dem Moment jedes Mal. Aber ich meine, du meinst natürlich auch Zwischensequenz letztendlich, wenn da dann diese Flat-Earth-Geschichten sozusagen reingeflogen kommen, das entspricht wohl der Definition einer Zwischensequenz.
Einer Zwischensequenz.
Ich denke mal, es halt versteht uns jeder.
Vermutlich.
Vielleicht die Leute, auch nicht, wir werden es nicht erfahren.
Ja, doch, bitte kein Feedback geben.
Doch, ihr könnt euch an hallo@pzfcast.de wenden und uns sagen, wenn ihr uns nicht versteht.
Entschuldigung, meine Stereoanlage ist zu leise, ich verstehe euch nicht. Ja, bitte solche E-Mails auch unbedingt an hallo.
Ich weiß nicht mal, ob das Postfach existiert, aber ja, schickt's dahin.
Wunderbar. So, okay, Abschweifung für dieses Segment haben wir auch abgehandelt.
Ja, existiert. Ich habe gerade nachgeguckt.
Okay. Ja, so alles in allem ein guter Film, ein empfehlenswerter Film, wenn man Yorgos Lanthimos mag. Und ich glaube, das ist schon auch schon alles, was ich jetzt zu dem Film zu sagen hätte, außer du hast noch irgendwie einen Take dazu.
Nö, ich sag, hab mich unterhalten. Kann man mal machen, ne?
Ja, war schon gut gemacht. Aber auch heavy an der einen oder anderen Stelle. Also so, der ist jetzt nicht super witzig. Ja. Ja, der hat da schon eine gute Balance gefunden. Wie gesagt, an manchen Stellen haben wir nicht hinschauen können. Aber man kann ja immer mal die Augen zumachen im Kino, ne? So, und dann noch einen Film, über den wir ganz kurz sprechen können.
Frankenstein.
Ja, Gottes Willen. Frankenstein mit dem R richtig gerollt, so. Den habe jetzt bisher nur ich gesehen, weil der nämlich 150 Minuten lang ist. Also muss man hier auch wieder ein bisschen zeitliches Commitment mitbringen. Wir reden
also
hier
von der...
Also
hat mich auch davon abgehalten, aktiv den heute noch oder beziehungsweise gestern noch vor der Folge hier anzugucken, weil er dann doch so ein Stückel länger war, als ich erwartet hatte.
Ja, kann ich mich an der Stelle aber auch nicht über die Länge beschweren, muss ich sagen. Das war schon okay so. Weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt im Kino hätte ansehen müssen. Also für mich hat das hier mit Netflix auf dem Sofa vollkommen ausgereicht.
Ich meine, es ist ja am Ende des Tages auch so, der Netflix-Move ist es ja gerade einfach, die 3 Tage ins Kino zu bringen, damit sie für die Oscars nominiert werden können. Und das ist das Einzige, weshalb die überhaupt im Kino laufen. Ansonsten würden sie sich den ganzen Release-Kram da auch sparen, weil es ist einfach nur teuer und bringt ihnen nicht besonders viel.
Ja.
Ich habe auch neulich erst was gelesen, dass sich da jetzt irgendwie ein recht großer Regisseur drüber aufgeregt hat, dass wenn Netflix bei den Oscars dabei sein will, sie eigentlich auch einen ordentlichen Kinorelease sicherstellen müssen und nicht diesen Mist, den sie jetzt im Endeffekt gerade die ganze Zeit machen. Ich weiß nur leider gerade nicht mehr, wer.
Ist das nicht wieder doof, weil wir als Netflix-User dann einfach nur länger auf die Filme warten müssen? Ah, ich weiß es nicht. Also ich finde das halt ganz praktisch für mich.
Ja, dass der Zuschauer das vielleicht ganz praktisch findet, ja. Aber ich sag mal, wenn du natürlich das Kino als Gesamtkonstrukt aufrechterhalten willst, ist das natürlich irgendwie ein bisschen shitty, was da Netflix macht. Und manchmal ist es natürlich auch unter Umständen ein bisschen unfair, weil das ist halt dann, der Investment ist natürlich einfach viel niedrigerer, wenn du das Ganze bloß für 3 Tage irgendwo in 5 verschiedenen Kinos zeigst, sozusagen, ne?
Ja,
so ein bisschen übertrieben dargestellt.
Ja. Ja, gut, das stimmt. Unterstützt eure lokalen Kinos.
Es war tatsächlich vor 3 Tagen erst und James Cameron regt sich da ein bisschen drüber auf.
Ja, okay. Ja.
Das ist jetzt nicht der kleinste Name.
Ja, ich verstehe.
So,
andererseits wäre es mir jetzt halt auch egal gewesen, wenn ich auf diesen Film noch länger hätte warten müssen. Also wäre auch okay gewesen, den erst später zu sehen, wenn der jetzt im Kino ist. So oder so, ich glaube, der hat wahrscheinlich tatsächlich gute Chancen bei den Oscars. Und ich weiß natürlich wieder nicht, wie die Kategorie heißt, aber so vom Filmdesign, Setdesign her. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber das ist ja.
Da gibt es, glaube ich, mehrere Kategorien, die potenziell eine Chance hätten, wird sich zeigen.
Ja, also ich fand, das war so eine sehr andere Darstellung des Frankenstein-Monsters oder eine ungewohnte, und man ist da auch viel mit dabei, wie der zusammengebaut wird, in Anführungszeichen, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen. War interessant gemacht. Halt sehr, sehr dark alles insgesamt, aber ja, fand ich alles in allem gut. Also ich habe dem 3,5 von 5 Sternen gegeben. Mich hat der unterhalten. Ich meine, bei Frankenstein weiß man ja schon ungefähr, was abgeht so. Ich fand, der Film hat dem Ganzen schon nochmal, obwohl man weiß, was passiert, eine spannende Tiefe gegeben so. Schauspielende waren da auch alle, ja, gut, du hattest die Namen und jetzt kann ich sagen, da hast du einen da hat er seinen Schreibfehler ausgebessert, nämlich in der Zwischenzeit, wo ich nicht hingeguckt habe. Genau, wir haben Oscar Isaac als Viktor Frankenstein, richtig? Ja, Jacob Elordi, den kann ich zuordnen, das war nämlich das Monster, und Christoph Waltz ist mit dabei, und das ist, Christoph Waltz ist ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag.
Kennst du den Clip, wo er irgendwie im österreichischen Fernsehen, glaube ich, in so einem komischen
in die
bunten
Ringelhose. Natürlich.
Pusschen danced. Quite weird.
Einen Schauspieler haben wir noch vergessen, den ich gerne erwähnen möchte. Das ist nämlich tatsächlich auch ein deutscher Schauspieler, der da mitspielt. Und zwar Felix Kammerer als William Frankenstein, also quasi der Bruder von Viktor Frankenstein. Ein österreichischer Schauspieler, Entschuldigung, kein deutscher Schauspieler, ein österreichischer Schauspieler, den wir auch schon gesehen haben, und zwar im Film Im Westen nichts Neues von 2022. Der hat es jetzt in den Guillermo del Toro-Film geschafft und er hat da auch eine gute Performance abgeliefert, hat mir sehr gut gefallen, und da hat man dann auch wieder den Vorteil, dass da jetzt dann auch sowohl Felix Kammerer als auch Christoph Waltz sich wieder in der deutschen Fassung selbst synchronisieren, was ich auch immer ganz cool finde. Oder nochmal, das Ganze immer ein bisschen homogener wirken lässt, wenn die Leute sich selbst synchronisieren können.
Wenn sie das doch könnten, ne?
fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, alles in allem ein guter Film. Wenn man das Netflix-Abo hat, dann kann man sich den anschauen. Wir können ja vielleicht nächstes Mal noch 1-2 Sätze drüber sagen, wenn du den auch gesehen hast.
And the pressure is building, right?
Ja. Nee, wir werden einfach ganz lange brauchen, diese Folge zu schneiden. Und dann passt es schon, dann hast du auch genug Zeit, den zu sehen. Aber ich glaube, das ist alles, was ich jetzt darüber sagen kann. Ich habe sehr viel Redeanteil heute in diesem Podcast. Deswegen kannst du gleich weitermachen mit dem Film Espresso, was du so gesehen hast.
Schwierig. Das sind auch nur eine Sache von 4 von mir. Was habe ich gesehen? Ich habe nach langer Zeit mal hier Fantastic Mr. Fox
mal festhalten. als historisches Event, dass ich mal mehr Filme gesehen habe als der Tim,
Moment.
Über die ich hier schwafeln kann.
Moment.
Über die ich hier reden kann, habe ich gesagt.
Da ist noch eine Serie dabei und zwei Dokumentationen.
Ja, ja.
Jetzt können wir über die Definition von Film reden, aber ich lasse Dokus auch durchgehen.
Aber keine Serien.
Grenzwertig, ganz grenzwertig.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte
ja, alles
sprich
gut.
Weiter.
Ja, Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson, 2009 rausgekommen. Ich glaube, dass es der erste Stop-Motion-Film war. Danach kam ja dann Isle of Dogs noch.
Die sind komplett an mir vorbeigegangen. Also ich mag Wes Anderson und seine Filme voll gerne, aber die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die kommen jetzt gleich auf die Watchlist.
Du wirst wahrscheinlich noch ein paar mehr Lücken haben, gehe ich mal stark davon aus. Da sind noch ein paar mehr vorher rausgekommen.
Ja.
Also man kann da noch sehr empfehlen die Royal Tenenbaums und Darjeeling Limited.
Ja.
Und auch noch nette Wes Anderson-Filme.
Ja, da tun sich jetzt hier wieder Lücken auf, aber es ist ja gerade eh dunkel abends. Da kann ich mich
und
ja dann die nächsten
hier,
Tage...
The Life... Ja. Aquatic, ich weiß nicht, ob der noch, hat der da noch? Warte, muss ich jetzt Letterboxd befragen. Der ist nämlich auch ganz nett. Das ist der, wo du hier Bill Murray in dem roten Hütchen mit der komischen roten Wollmütze immer siehst.
Ich habe
The Life
keine
Aquatic
Ahnung.
With Steve Zissou heißt der, ist von 2004. Mhm. Hast du wahrscheinlich schon mal einen Screenshot von gesehen?
Ja, wahrscheinlich. Müsste ich jetzt googeln.
Also, ich glaube, du bist da einfach so ein bisschen später eingestiegen in den ganzen Wes Anderson-Kram.
Ja, in den ganzen Filmkram würde ich mal.
Das ist richtig.
Behaupten.
Du bist reingeforst worden, förmlich.
Ja. Ja. Für was? Ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Das ist
jetzt sehr negativ. Ich wurde dann dazu gezwungen, diesen Podcast aufzunehmen. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Immer muss ich hier Recherchen machen zu irgendwelchen komischen Themen. Der Algorithmus schon komplett kaputt. Nee, ja, ich habe da, dass die Bilder sagen mir tatsächlich was. Um wieder zurückzukommen, ich habe das kurz gegoogelt. Ja.
Genau.
Ich habe es gar nicht gegoogelt, ich habe Ecosia benutzt. Mensch. Entschuldigung.
Benutzt das? Das benutzt aber, glaube ich, den Google Index.
Weiß ich
I
nicht.
Believe.
Ja. Ach, ich, keine Ahnung.
Egal.
Ja.
Kann dir ja googeln, ob das so ist. Haha.
Ja,
ha, ha. Nun, gut. Also 87 Minuten, also recht knapp und
perfekt.
Kurz. Knapp und kurz, ja, doch. Im Verhältnis zu den sonstigen meisten Filmen heutzutage ist das wohl so. Meryl Streep, Jason Schwartzman, William Dafoe, Bill Murray, also bekannte Gesichter grundsätzlich dabei und in der Hauptrolle als Mr. Fox, George Clooney, also natürlich immer jeweils nur die Stimmen.
Mhm.
Geht am Ende darum, dass ein Fox sozusagen sich seinen Lebensunterhalt oder eine Fuchsfamilie sich ihren Lebensunterhalt als Hühnerdiebe erstritten hat und dann irgendwie es einmal ein wenig zu knapp geworden ist und er dann über Jahre einem anderen Job nachgeht, um dann nochmal sich zu verzetteln, einen letzten großen Heist sozusagen zu starten. Und irgendwie hat das so manchmal so ein bisschen so ein Vibe, George Clooney hier in der Rolle des Fuchses, als würde er auch so einen Heist-Film wie die Oceans-Reihe sozusagen. so ein Heist-Team zusammenstellen und es ist ganz unterhaltsam, ist relativ spaßig, trotzdem, obwohl es manchmal auch ein bisschen ernster wird, wenn man so will, ja.
Also kein Kinderfilm.
Kannst du schon gucken mit deinen Kindern, vielleicht jetzt nicht mit einem Fünfjährigen, aber so schlimm ist auch nicht. Ich meine, wenn dann William Dafoe als Ratte ums Eck springt und mit einem Butterfly-Messer jemanden bedroht ist, das weiß ich nicht, wie gut das für einen Fünfjährigen geeignet ist.
Puh, aber ja. Gut. Ja.
Genau, also ja, hat mir Spaß gemacht, habe ich ein bisschen von mir hergeschoben irgendwie so. Jetzt war er auf Disney Plus, habe ich einfach mal reingeklickt und habe mir den eines Abends genehmigt sozusagen. Kann ich empfehlen. Ich glaube, ich habe ihm 4 von 5 gegeben.
Vielleicht. Na okay, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich werde den mal auf meine Watchlist schreiben. Ja.
Jetzt kannst du ja mal sagen, dann ob du jetzt einen Haftbefehl erlassen musst oder nicht für die Schlechtigkeit der Doku. Oder
für die Schlechtigkeit der Überleitung vielleicht schon.
Ja.
ja, sehr gut. Ja, ich habe mir die Haftbefehl-Doku angeschaut. Die war ja jetzt auch groß in den Medien. Wenn die Folge rauskommt, ist es schon wieder länger her. Nein, keine Ahnung. Ja, ich habe mir die aus Interesse einfach mal angeguckt. Ich habe jetzt mit Haftbefehl so an sich nicht wirklich was am Hut. Also ich bin da eher drauf gekommen, halt, weil es diesen ganzen Medienhype um die Doku gab. Ich finde es spannend. Ich bin ja, also ich habe dieses Jahr auch angefangen, so was heißt viele, nicht viele, aber ich habe davor noch nie eine Biografie gelesen und jetzt dieses Jahr habe ich auch einfach von ein paar Künstlern oder Persönlichkeiten, Künstlerinnen, Biografien gelesen und ich finde das schon ganz spannend und da passt die Haftbefehl-Doku irgendwie auch mit rein, so selbst wenn ich da keine persönliche Verbindung zu der Person an sich habe. Ich fand die ganz spannend. Das ist alles, was ich sagen möchte. Ich fand die ganz spannend.
Das ist ja richtig viel.
Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht 90% der Sendezeit füllen, aber ich finde, die kann man sich angucken, auch wenn man mit Haftbefehl an sich nicht so viel am Hut hat.
Also sie entspricht der Definition einer passablen Dokumentation. Ja. So, man erfährt über die Person etwas, auch wenn man kein eingefleischter Fan ist oder sonst irgendwas sozusagen. Okay.
Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Haftbefehl Vater von zwei Kindern ist und so weiter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Doku schon immer so angelegt war, wie sie jetzt dann ausgestrahlt wurde, weil man am Anfang schon auch relativ, also man hat auch viele so Interview-Szenen mit anderen Leuten aus der Branche, wie halt in so einer, in Anführungszeichen, normalen Doku und dann nimmt das schon einen ziemlich darken Turn so mit Haftbefehl und seinen Suchtproblemen und so. Keine Ahnung, ich finde es super spannend, dass da manche Locations und so, die buchen oder haben dann Haftbefehl gebucht und es war halt bis zur letzten Sekunde nicht sicher, ob der überhaupt in der Lage ist, dort aufzutauchen und quasi ein Konzert, was komplett durchgeplant vorbereitet war, wo die Leute schon in der Halle waren, ob er halt dann auftaucht. Also so diese massive Unsicherheit auch mit ihm als Künstler und so weiter, finde ich spannend an sich. Ich finde, was der Doku so ein bisschen vielleicht gefehlt hätte oder worauf ich vielleicht ein bisschen gewartet habe, war so eine Message am Schluss oder irgendwie, dass das so eine runde Sache ist. Ich glaube, die Message ist, Leute, nehmt keine Drogen, nehmt kein Koks. Der Mann hat einfach keine Nasenscheidewand mehr, weil er so viel gekokst hat. Das ist schon crazy, wie sehr man da abrutschen kann. Ich glaube, das finde ich allgemein spannend. Das war jetzt sehr viel Gelaber. Also keine Ahnung, mehr kann ich zu der Doku auch nicht sagen. Weil, also ich kann jetzt nicht das Leben von Haftbefehl hier nacherzählen in dem Podcast. Aber ich finde, selbst wenn man keinen so krassen Bezug zu ihm als Künstler hat, kann man sich die Doku durchaus anschauen. Okay. Und abschalten kannst du ja immer, wenn man merkt, dass es einem nicht zusagt. So. Ja, das ist mein sehr verschwurbeltes Fazit hier. Und dann kann ich gleich noch weitermachen. Ja, ich habe ja dann auch noch, ich bin im Genre geblieben und habe mir noch die Avicii-Doku oder eine der Avicii-Dokus angeschaut. Und zwar die Doku aus dem Jahr. So, das habe ich nicht vorbereitet. Die Doku Avicii, I'm Tim heißt die, aus dem Jahr 2024, also quasi ein Dokumentarfilm schon nach dem Tod von Avicii, der da halt auch so ein bisschen auf den Menschen hinter dem Künstler Avicii oder hinter dem Namen Avicii eingeht, die ja da so auch seine komplette Karriere irgendwie einmal beschreibt und wie gesagt auch, wie sich Tim Bergling quasi hinter dem Künstler Avicii gefühlt hat. Auch sehr spannend, sehr sehenswert. Ich fand es schon auch traurig. Ich meine, der ist 2018 gestorben mit 28 Jahren. Also der war jünger als wir jetzt und das finde ich schon sehr, sehr, sehr tragisch, wie, also was da alles passieren muss oder was da alles passiert ist, was dann letztendlich zu seinem Tod, zu seinem Suizid geführt hat. Schon, sehr bewegend.
Ja, also man hält fest, also, du hast dich auf jeden Fall eher für zwei Dokus mit härterem Tobak
irgendwie schon
entschieden. Das eine durchzogen von Suchtproblemen sozusagen, bei dem anderen haben wir es mit Depression und Suizid zu tun. Nicht die leichteste Kost. Da stelle ich mir dann den Switch auf deinen letzten Part im Film Espresso etwas schwierig vor, aber gut, wir werden sehen, wie du dahin überleitest.
Ja, um das Ganze wieder auszugleichen. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil die nächste, die Serie, die ich noch mit dabei habe, die ist tatsächlich auch irgendwie, hat mehr Tiefgang, als ich das in Erinnerung hatte. Das ist jetzt wirklich ein ganz furchtbarer Übergang, das tut mir leid. Aber ich habe mir, um das Ganze wieder auszugleichen, währenddessen so ein bisschen die Dinos gegeben, die Serie aus den 90ern, die lief immer, so abends noch auf Super RTL, habe ich das so in Erinnerung.
Nicht die Mama.
Ja, genau. Nicht die Mama. Und die Serie, also es tut mir echt leid, aber die ist richtig, richtig gut. Und die ist vor allem
auch immer super.
Ja, aber die ist, also die ist nicht für Kinder gemacht. Oder die
Nein,
ist zumindest.
Nicht.
Ja, das, also
Kinder
ich
können halt mitgucken und
ja,
merken es nicht.
Nur die Hälfte, ja.
Ja.
Aber die ist richtig krass und irgendwie finde ich auch gut gealtert, so von auch von den Themen, die angesprochen werden.
Naja, hilft auch wieder, ist halt vor allem auch kein CGI gewesen, obwohl es Dinos waren, sondern das hat alles.
Ja, da stecken einfach Menschen in Puppen drin. Oder?
Ja, genau. Also ja. Das sieht halt einfach besser aus, als wenn das irgendwie CGI oder sonst was gewesen wäre. Das hilft auch, das ist auch aus den 90ern. Jetzt sind's, dann sind es ja jetzt ja quasi 30 Jahre,
ja.
Wenn man jetzt von der Mitte des Serienreleases ausgeht. Oder zum Ende des ja. USA 94 hast du geschrieben.
Ja, Serie ist älter als ich. Und also man kann die richtig gut gucken. Die
nicht
ist
älter
auch
als ich, aber ja.
Die ist auf Disney Plus. Die ist schon. Also es ist eine gute Serie und die schafft es auch, also die ist halt super witzig so. Allein, wie gesagt, dass der Baby Dino nie Papa sagt, sondern immer nicht die Mama. Es hat so was von Nostalgie gepaart mit, oh, ich checke jetzt, über was für Themen die gesprochen haben.
Ja.
Ich kann es nicht empfehlen, währenddessen einzuschlafen, weil das ist das gleich dann tatsächlich irgendwie einem Fiebertraum. Weil ich
okay.
Ich bin irgendwann mal so Sonntag, keine Ahnung, Nachmittag, abends währenddessen eingepennt und plötzlich gab es da irgendwie eine Folge oder so sogar ein Double Feature, wo der Sohn in den Krieg ziehen musste, weil es einen Krieg gab um Nüsschen und dann waren es die aufrechtgehenden Dinos gegen die vierbeinigen Dinos und das war sehr wild. Also wie gesagt, diese Serie spricht tatsächlich Themen an, was ich so ganz und gar nicht aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte.
Aber
lohnt
an die Folge
sich.
Kann ich mich tatsächlich noch erinnern.
Echt?
Aber,
ah, okay.
Ja. Ja gut, das mag dann jetzt wieder, dass ich ein paar Jahre älter bin. Ich war wahrscheinlich einfach ein bisschen älter als du. Ich kann mich wahrscheinlich an das ein oder
More
andere
conscious.
Ein bisschen besser erinnern.
Ja.
Nicht, dass ich da annähernd alles umrissen hätte, was da Sache war, weil die ist auch auf jeden Fall mit Erwachsenen im Hinterkopf gemacht worden, trotzdem.
Also du hast in dieser Serie wirklich, das passiert, glaube ich, schon mehrere Male, dass sich der Papa Dino Earl Sinclair die Fourth Wall durchbricht und sich zum Zuschauer dreht und sagt, ja, ja, diese Sendung, die ist nicht nur für Kinder, die ist für Erwachsene oder die kann man als Erwachsener mitgucken oder irgendwie halt irgendwie sowas Blödes. Also
ja.
die ist auch definitiv mit dem Wissen
self-aware.
Gemacht.
Ja.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde, die ist so, ja, ganz viele Jahre später noch einen Blick wert.
Ja, okay. Du hast sie auf Deutsch nochmal geguckt oder hast du.
Ich habe sie tatsächlich Englisch? Auf Deutsch geguckt, weil ich irgendwie.
Wolltest die vollen Nostalgie-Faktor
ja.
mitnehmen? Ja, okay.
Ja, und teilweise ist da auch die Stimme von Earl Sinclair, also dem Dino-Papa, ist die Stimme von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs und so. Und das ist schon.
Okay.
Das macht das Ganze irgendwie manchmal noch ein bisschen witziger. Und da kommen auch ganz viele deutsche Synchronstimmen, die man so aus Hörspielen kennt, mit drin vor. Und das ist, keine Ahnung, ich finde es immer ganz witzig, dann zu überlegen, oh, woher kenne ich denn jetzt diese Stimme? Aus welchem Hörspiel oder wie auch immer.
Zweischneidiges Schwert bei mir. Manchmal reißt mich das auch raus.
Ja, ja.
Weil wenn du jetzt zum Beispiel Benjamin Blümchen sagst, so, dann höre ich die ganze Zeit fucking Benjamin Blümchen.
Ja, man hört das, also bei mir war das so, ich habe das irgendwie nee. Ich habe das festgestellt, dann habe ich es wieder vergessen und irgendwann zwischendrin ist mir dann mal wieder aufgefallen. Also das geht tatsächlich. Ja,
so,
also
jetzt
das
ist eine absolut wilde Tangente. Diese Benjamin Blümchen Torten sind schon ganz geil, ne? Auch jetzt noch.
Ja. Ich glaube, das dürfte so eins der ersten Male, die ich als Kind dann alleine zu Hause war und die Eltern im Urlaub und dann kriegst du ja immer so Geld, um dich selbst zu versorgen. Da habe ich mir auch
einfach eine Benjamin Blümchen-Torte gekauft.
Ja.
Zum Teufel mit dem ordentlichen Essen. Ich will eine Benjamin Blümchen-Torte.
Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Ja. So.
Nun.
Ja, haben wir die Werbung für diese Folge auch abgehakt. Schade.
Koppenrad
und
Wiese bitten euch, sich direkt bei uns zu melden. hallo@pcfcast.de mit dem Sponsorship. Angebot? Dankeschön.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt
meine
auch
meine Frau
ganz
Großmutter
gute,
sagt übrigens ja? immer, wenn sie Koppenrad und Wiese sagen will, sagt sie immer, jedes einzelne Mal, das passiert wirklich jedes Mal, sie dreht das immer, sie macht immer Wiesenrad und Koppe draus.
Ja, Wiesenrad und Koppe, die, weiß ich nicht, vielleicht so eine Bibi- und Tina-Torte dann. Ja. Gibt es eine Bibi- und Tina-Torte schon? Ich glaube, es gibt inzwischen eine
schon.
Bibi- und Tina-Torte.
Einfach alles eine Torte. Es gab früher auch mal, da kann ich mich noch erinnern, bei irgendeinem Kindergeburtstag, unsäglich lange her, habe ich mal eine Captain Blaubeer-Torte gehabt.
Oha, das hört sich fancy an.
Da war es wahrscheinlich nicht, weil die Benjamin-Blümchen-Torte sieht ja auch nicht unbedingt besonders fancy aus, wenn du dieses winzige Stück Torte aus dem viel zu teuren Styropor-Behältnis rausgeholt hast. Nachhaltigkeitstechnisch eine Katastrophe, diese Torte. Aber egal.
Ja, ich gehe jetzt ein Plätzchen backen.
Mit ausschließlich nachhaltigen Zutaten.
Vegane Plätzchen werden hier gebacken. Ich warte auch noch drauf, dass es die Benjamin-Blümchen-Torte irgendwann nochmal
vegan.
In vegan gibt. Ja, ja, die Koppenrad.
Nein,
also
unsere Kinder müssen. Wir sind hier in Bayern.
Ich will, dass da ein echter Elefant drin ist. Das ist Verbrauchertäuschung, wenn nicht.
Ja.
Super. Also, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für die Folge. Besser
wird's
nicht
mehr. Bevor wir uns um Kopf
und
Kragen reden, ja.
Ja.
In diesem Sinne, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.
Bis dahin. Tschüss.